war die Begegnung von Hernán Cortés und Montezuma in Mexiko im Jahr 1519 so intensiv musikalisch in Szene gesetzt wie Neil Young im Jahr 1975. Auf seinem Album Zuma ist der Song Cortés the Killer zu finden, den ich hier ausgewählt habe. Passend zur Episode dieses Travelholics Podcasts, den ich wieder an Bord der Scenic Eclipse in der Sea of Cortés vor der mexikanischen Küste aufgenommen habe. Ich treffe erneut Oliver P. Müller, den Kreuzfahrtexperten. Wir reden über Schiffe, Häfen, Destinationen, Trends und Geschichte. Ich freue mich wieder sehr auf den Talk, wünsche viel Spaß beim Zuhören. Nebenbei, es ist noch ein Ehrengast in der Episode versteckt. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Da sind wir nun also in der zweiten Hälfte unseres Cruise Talks mit Oliver P. Müller. Moin Oliver.
Hallo Roman.
Immer noch an Bord der Scenic Eclipse in der Sea of Cortés mittlerweile. Wie gefällt es dir bisher an Bord?
Ja, ist schon ein spannendes Schiff, vor allem weil es ein bisschen anders ist als andere Schiffe. Und ich finde dafür, dass das jetzt eine Company ist, die sowas vorher noch nie gebaut hat und auch noch nie in der Hochsee unterwegs war, haben sie schon sehr viel spannende Dinge hier eingebaut. Und man sieht, dass vieles mit sehr viel Herz und sehr viel persönlichem Engagement hier eben eingerichtet und gemacht worden ist. Und ich glaube, wenn man sich die australischen Stammkunden hier anguckt, dann machen sie, was diesen Markt angeht, schon mal sehr, sehr viel richtig. Und wie gesagt, ich glaube, dass die persönliche Note gerade hier das ist, was die Kunden auch sehr anspricht.
Und wenn das aus deinem Mund kommt, dann ist das ja tatsächlich fachlich zutiefst fundiert, weil ich habe es in der ersten Episode ja schon mal angeteasert, die man übrigens immer noch hören kann, die ist ja gerade erst letzte Woche erschienen. Ich habe es da angeteasert und ich habe es auch in den Shownotes bereits verlinkt. Du bist der Herausgeber eines Buches, was ich jetzt mal so, oder tatsächlich auch viele, die Kreuzfahrtbibel nennen. Kreuzfahrtträume heißt es, den Link zum Bestellen habe ich tatsächlich auch noch in den Shownotes. Wie ist dieses Buch entstanden, was macht das und wie lange gibt es das eigentlich schon?
Ja, das Buch gibt es jetzt seit 2010. Ich glaube, 2010 sind wir so zum ersten Mal in die Produktion gegangen, sind dann 2011 rausgekommen. Das war eigentlich immer so eine Idee, mal so unterschiedliche Dinge miteinander zu verbinden, die in der Zeit irgendwie, glaube ich, gerade so, als die Kreuzfahrt so in Deutschland populär wurde, gefragt waren. Wir haben so eine Kombination gehabt aus spannenden Reportagen, dann in der Mitte ein Bewertungsteil, den Leuten einfach so ein bisschen eine Orientierung geben soll. Der Markt ist ja doch jenseits der wenigen Produkte, die in Deutschland wirklich in Masse verkauft werden, sehr, sehr groß. Und die dritte Rubrik waren dann so immer so die deutschen Häfen mit den Anlaufterminen, die damals immer noch ganz streng geheim waren. Und von den Häfen erst einmal im Jahr, also am Ende des Jahres, an einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurden. Und die hatten wir nun schon immer so ein paar Wochen vorher.
Das heißt, es war der große USP und ihr wusstet immer schon, wann die Queen Elizabeth II irgendwann einläuft in den Hamburger Hafen und war zuerst mit der Nachricht draußen.
Ja, so ungefähr. Und das war ja auch die Zeit, wo auch viele Leute einfach wirklich auch so, die nicht aufs Schiff gegangen sind, einfach auch ihre Besuche in deutschen Häfen danach geplant haben, wann Schiffe da waren und so weiter. Das hat sich natürlich alles so ein bisschen jetzt geändert. Deswegen so in unserer Post-Pandemie-Planung werden wir jetzt auch so ein bisschen das Ganze relaunchen, das mit den Häfen, das wird ein bisschen mehr in den Hintergrund treten. Also in der Form, dass wir uns nur die deutschen Häfen da immer so vorgenommen haben, werden nochmal mehr Expeditionen und Fluss machen. Expeditionen sehen wir ja gerade hier, kommen immer neue Produkte, immer mehr Reedereien kommen da in den Markt, die gerade diesen Bedarf von Menschen nach kleinen Schiffen irgendwie bedienen möchten. Und ich glaube, da muss man auch eben den Raum einräumen.
Okay, das heißt, es ist eigentlich ein Nachschlagewerk und ein Informationsbuch. Ich glaube, über 200 Schiffe featuret ihr dort, ist das richtig?
Ja, es sind fast 300. Also es ist so das, was im Markt, im Kernmarkt eigentlich so das Wichtigste ist.
Eigentlich alles,
ist.
Was fährt, oder?
Ja, es ist nicht alles, was fährt. Also man könnte dann nochmal, wenn man jetzt so ein bisschen mehr in diesem Kombibereich mit Fähren und so weiter nochmal mit reingeht und wirklich so Boutique-Produkte, die wirklich nur in sehr nischigen Ländern unterwegs sind, könnte man das auch nochmal ein bisschen weiter ausweiten. Wir haben das mal so auf diesen Kern konzentriert, was auch so wirklich einfach buchbar ist, was auch ein Reisebüro hinkriegt, auch wenn sie es nicht weiß. Wenn man nachfragt, was man dann sicherlich nach einer kurzen Recherche in Deutschland findet. Und die Idee ist einfach so ein bisschen die Orientierung zu geben. Vorne soll einfach so ein bisschen Lust gemacht werden auf Reisen mit unterschiedlichen Features, die so ein bisschen Destinationen und Schiffe zeigen sollen. Im Prinzip immer nach dem Motto, was gerade man auch beim Traumschiff hatte. Ne? Es ist halt immer schönes Wetter und fahren immer wohin, wo es schön ist.
Und immer nette Leute an Bord.
Wir zeigen auch gern mal einfach neue Produkte. Das inspiriert ja auch die Leute. Auch wenn es eben Produkte wie hier sind, die sich nicht jeder leisten kann. Aber das Schöne an der Kreuzfahrt heute ist ja, wir sind ja so weit, dass es für jeden Produkt gibt und das Produkt mittlerweile eben kein elitäres mehr ist, sondern was, wo jeder auch mit einem normalen Reisebudget seine Kreuzfahrt findet.
Das wäre ja eigentlich auch ein interessantes Nachschlagewerk in jedem Reisebüro für die Reiseberater, oder? Ist es vielleicht auch schon eins?
Ja, ich glaube, die Leserschaft, die teilt sich da so ein bisschen. Also wir machen sicherlich, ich würde mal sagen, 60% bis 65% ist zum Konsumenten hin. Und der Rest verteilt sich dann ja eher auf die Leute, die sich auch so ein bisschen in der Branche informieren wollen, weil wir eben auch viel mal die Reportagen über diese besonderen Produkte haben, wie Scenic oder wie Seaborn oder eben aber auch Reedereien im deutschen Markt gibt es nicht ganz so stark nachgefragt sind. Und halt eben für viele auch, dass mit den Schiffen durchaus nochmal so eine kleine Orientierung ist, dass sie ein bisschen einordnen können, welcher Gast wohl wohin passt, dass man sieht, so was in einer Kategorie unterwegs ist, dass man vielleicht deutsche Gäste, die auch irgendwann mal sagen, ja, es darf jetzt gerne auch mal ein Schiff sein, auf dem jetzt nicht Deutsch die Hauptsprache ist, dann in ähnliche Kategorien packt, was mit dem übereingeht, was sie vorher sich halt so geleistet haben, wenn sie selber was gekauft haben.
Und das können ja Reisebüros ganz gut einschätzen und wissen, die haben ja Kundendaten und Profile und können halt perfekt steuern und beraten. Dafür gibt es die. Das ist die Expertise von Reisebüros und so soll das bitte schön auch bleiben auf jeden Fall. Du hast mir mal erzählt, als wir ein bisschen geplaudert haben an Deck, dass du tatsächlich auch die großen Schiffe gerne magst. Also die großen Carnivals und so weiter, weil die auch interessante Produkte haben. Du bist ja nun schon auf so ziemlich allen Schiffen gefahren, die du da irgendwie featurest, wenn ich mir das so vorstelle, wie lange du da auf den Meeren unterwegs bist. Und ich habe die Episode im Untertitel auch Schiffe, Häfen, Kreuzfahrträume genannt. Hast du so ein Lieblingsschiff, also von den Großen, wo du sagst, das ist ja so eine besondere Geschichte, da räume ich mal mit einem Vorurteil auf?
Ich glaube, im deutschen Markt ist es halt so, dass man einen zu engen Blick auf die Dinge hat. Der Kreuzfahrtmarkt heute hat so viele Dinge, die Lust und Inspiration sind, einfach Dinge einfach auszuprobieren. Das ist ja heute nicht mehr so, dass wir das klassische Kreuzfahrtschiff haben, was eben ein bestimmtes Programm hat, was für alle Leute zur gleichen Zeit abgespielt wird. Und gerade die großen Schiffe mit ihrem Entertainment, was sie bieten und den unterschiedlichen Erlebnisbereichen, haben so viel, was sich gerade auch so bei kürzeren Reisen einfach mal lohnt, wenn man einfach mal Spaß haben will. Wenn man dann eben sagt, nee, ich will eher eine Erlebnisreise haben, dann sucht man sich Routen raus, kleinere Schiffe, spannendere Routen, auch mal über Nacht und so weiter. Persönlich mag ich ganz gerne halt die großen Schiffe von Carnival ganz gerne. Carnival schafft es eigentlich in diesem Einstiegssegment aus meiner Sicht ein ganz tolles Produkt zu machen, was so ein bisschen im Buffetbereich so eine Mischung ist aus AIDA und einem amerikanischen Buffet und dazu aber eben eine große Vielfalt an Restaurants, die man dann halt entweder inklusive hat oder gegen Entgelt hinzubuchen kann und dann halt eben auch spannende Features an Bord, wie zum Beispiel jetzt auf den letzten Schiffen den Rollercoaster, der ja sogar aus München kommt. Also insofern, die Deutschen sind ja auch beim Schiffbau und bei diesen Innovationen immer weit vorne mit dabei. Und was auch halt spannend ist bei den großen Reedereien, gerade wenn man die Karibik halt anfährt, die unterschiedlichen Privatinseln sich anzugucken, das ist ja auch so ein Trend, den es seit Beginn der Kreuzfahrt gibt. Die haben sich ja eben auch zum Teil zu Themenparks entwickelt. Andere wie Disney und MSC haben sich eher dafür entschieden, also Inseln mehr wieder zu renaturieren und da eher so ein Konzept aus ein bisschen Baden und sanfter Unterhaltung und dann aber auch dem Naturerlebnis Karibik zu machen. Insofern würde ich sagen, also so klassische Lieblingsschiffe mag ich eigentlich nicht definieren, weil ich habe so für jeden Nutzen immer so Schiffe, die dann sehr gut funktionieren.
Wenn du jetzt zurückblickst in der Kreuzfahrtgeschichte, wann war eigentlich, also gibt es ein Datum, wann so die ersten Kreuzfahrten, also jetzt nicht die Passagierfahrten von Hamburg oder Bremen nach Buenos Aires, Montevideo, sondern tatsächlich Kreuzfahrt als Unterhaltung. Ich meine, Bootsausflüge gab es schon immer, aber wirklich so dieses Thema Kreuzfahrt ist ja schon so ein Konzept, finde ich, was es relativ einmalig macht, weil sonst ist es immer Transport und Unterbringung und hier ist es ja zum ersten Mal die Kombination. Es gibt zwar Busreisen, wo ich auch im Bus schlafe, rollende Hotels und es gibt sicher auch Schlafwagenreisen bei der Bahn, aber so das klassische sich bewegende Hotel, also die Immobilie aufzulösen, das kann ja nur das Schiff, oder?
Ja, klar. Also ich glaube, die moderne Kreuzfahrt lässt sich relativ einfach verorten irgendwie. Das ist sicherlich da Ende der 70er, Anfang der 80er in der Karibik, als die großen Konzerne sozusagen entstanden ist. Da gab es einen Herrn Kloster aus Norwegen, der sozusagen die Norwegian Cruise Line gegründet hat, damals Norwegian Caribbean Line. Dann gab es einen Herrn Harrison, der erst Herrn Kloster ein bisschen geholfen hat und dann irgendwann angefangen hat, auch zu überlegen, ob ein eigenes Schiff nicht auch eine super Idee ist. Und der dann mit Carnival angefangen hat. Und dann gab es eben noch einen Amerikaner, der hieß Ed Stefan, der sich mit norwegischen Rädern zusammengetan hat und dann die Royal Caribbean gegründet hat. Und das ist alles so in diese 70er, 80er Zeit verortet. Das war damals eine konsequente Fortsetzung dessen, was es dort immer gab. Es gab in Amerika eigentlich immer so diese Touren in die Karibik, die sind immer gefahren worden, aber halt nie so groß kommerzialisiert worden und dass es gewachsen ist, sondern man hat immer ein Portfolio von ein paar Schiffen gehabt, die da ein paar Tage rausgefahren sind. Aber es ist halt nie so konsequent weiterentwickelt worden, dass man halt eben gedacht hat, Mensch, was können wir für die Gäste an Bord denn noch bieten und so weiter. Und ähnliche Reisen gab es ja im pazifischen Raum auch zwischen dem Festland und Hawaii. Und die modernen Räder sind halt dann die ersten gewesen, die halt gesagt haben, Mensch, so ein Schiff, das kann ja auch so eine Destination sein. Dass also sozusagen man eben einmal natürlich irgendwelche spannenden Orte besucht in der Karibik, aber eben auch das Schiff zur Destination macht. Und da war Anfang der 80er sicherlich der Erwerb der France durch Herrn Kloster so die Initialzündung. Das Schiff wurde zu Norway umgebaut und war damals mit Abstand das Größte, was unterwegs war in der Karibik und war ja auch eins der größten der Welt, also mit der Queen Elizabeth II zusammen, die dann unterwegs waren. Und die hatte eigentlich schon so alles, was so ein Vorbote der modernen Kreuzfahrt dann war. Sie hatte auf den Panoramadecks oben die zwei Passagen, einmal Champs-Élysées, so ein bisschen mit Frankreich inspirierten Locations. Sie hatte dann die Fifth Avenue auf der anderen Seite, sie hatte eine Disco, sie hatte ein Spa, sie hatte einen riesen Außenpool, sie hatte ein riesen Außenbuffet-Restaurant, Casino, aber eben auch den Charme noch der großen Lounges, wo man dann eben sich zum Tee getroffen hat um fünf. Und dann eben halt die Restaurants. Und in der Zeit war das halt ein Massenmarktprodukt. Aber es war trotzdem, obwohl es schon damals eigentlich bezahlbar war, wo sensationelle Dinge geboten wurden, die heute alle schon fast unbezahlbar sind und nur noch im Fünf-Sterne-Markt stattfinden. Ich kann mich da noch an Dinner erinnern, da gab es also irgendwie King Crab, da war der Teller voll mit diesen King Crab-Füßen und so weiter. Oder die Mitternachtsbuffet, wo immer eine Riesenschale Kaviar stand, das war jeden Abend. Und das sind ja Dinge, das ist ja heute fast komplett in den Luxusmarkt reingegangen oder im normalen Markt eben in Zuzahlrestaurants gelandet. Das war schon damals sensationell, was da so gemacht wurde.
Das ist vom Konzept, und wahrscheinlich hat das Konzept ja dann auch immer das Design der Schiffe verändert. Es ist ja heute eher so, dass wir die Passagiere nicht mehr so als Community verstehen, ne? Dass wir die tatsächlich immer mehr aufsplitten. Liegt es daran, also da haben wir jetzt wieder die Individualisierung in der Gesellschaft, die sich auch da bildet. Da sage ich, okay, dem einen biete ich jetzt halt Themenrestaurant, dem nächsten das klassische Hauptprodukt. Buffet-Restaurant und wie verändert sich dort das Design der Schiffe eigentlich?
Ja, die Evolution ist schon so gegangen. Also die Reeder haben natürlich immer nach der Economy of Scale gesucht, also natürlich in der Größe sozusagen die größere Wirtschaftlichkeit gesucht. Und das hat dazu geführt, dass es halt irgendwann halt eben mit dem klassischen Konzept, alle bewegen sich im gleichen Umlauf, nicht mehr funktioniert hat, weil das dann einmal in der Masse zu viel war. Also ist man dazu übergegangen, dass man gesagt hat, okay, wir teilen das Schiff jetzt in, wie hat das Royal Caribbean noch so nett genannt, in Neighborhoods auf, also in Nachbarschaften. Und jede Nachbarschaft hat einfach eine völlig andere Zielgruppe und ist so gemacht, dass andere da auch gar nicht hinwollen und sich da gar nicht wohlfühlen, um halt diese Masse aufzubrechen und einmal dafür zu sorgen, dass sich jetzt auf so einem Schiff irgendwie 6.500 Leute halt eben auch ordentlich verteilen. Und das können diese Schiffe heute tatsächlich leisten. Das Terminal ist kein Nadelöhr mehr. Die Terminals sind dafür gebaut, dass die Leute schnell aufs Schiff kommen. Es sind ausreichend Gangways da. Man schiebt die Leute irgendwie schnell runter, schnell rauf. Der Check-in-Prozess ist weitgehend digitalisiert wie beim Flughafen. Und außer dem Buffet-Restaurant am Einschiffungstag gibt es da eigentlich gar kein Nadelöhr, wo man jetzt sagt, da läuft man in was rein, wo plötzlich irgendwie man 5 Stunden warten muss, weil irgendwie 20 andere noch vor einem da stehen. Also es ist schon faszinierend, was man eben machen kann, wenn man gezielt diese Masse aufbricht und eben nicht wie auf dem klassischen Kreuzfahrtschiff den Lauf hat, dass alle zur gleichen Zeit eben zum Essen gehen, danach in die Show gehen, danach eben nochmal zum Buffet gehen. Und dann irgendwie vielleicht noch einen Drink nehmen, tanzen und dann ins Bett gehen. Das haben die schon gut hingekriegt. Das muss man ihnen lassen. Und es ist auch immer noch gut die Balance gewahrt zwischen Schiff und Destination. Also die Häfen haben auch weiterhin ihre Lebensberechtigung. Auch wenn man natürlich mit den Privatinseln versucht, halt nochmal so eine Zusatzdestination zu schaffen. Das ist aber auch der Not geschuldet, dass natürlich die Schiffe eine Größe haben, die halt die Menge der Häfen einschränkt, die man damit auch anlaufen kann.
Das heißt, du kannst ja eine Stadt einfach nicht fluten mit so einem 5.000-Personen-Liner, oder?
Ja, das hängt ja immer von dem Ort ab, ob der das mit sich machen lässt oder nicht. Ja,
stehen die da eigentlich unter Druck, die Häfen?
Das ist ja eine freie Entscheidung, die man hat. Also am Ende des Tages ist es so, ich erzähle mal gerne die Geschichte irgendwie, als ich das erste Mal auf St. Martin war, das war irgendwie 83, da war die Norwegen das größte Schiff. Die ankerte draußen, weil sie an der Pier nicht liegen konnte wegen dem Tiefgang. Und an der Pier lagen nochmal 3 Schiffe, da waren jeweils 500 drauf. Also insgesamt, sagen wir mal, bummelig irgendwie 3.300 Leute, die auf diese Insel gehen. Heute liegen in St. Martin an einem wirklichen, sagen wir, belebten Tag 4, 5, 6 Schiffe mit 3.000 bis 6.000 Packs. Da kann man sich das ausrechnen. Also die Destination sagt, wir sind eine Destination, die das kann, die das will. Aber die großen Schiffe haben halt eben auch Limitierungen, was die Pier und so weiter angeht. Also insofern versucht man halt eben das so ein bisschen zu steuern, weil man natürlich A weiß, dass man eben, wenn zu viele Schiffe da sind, eben auch Ausflüge nicht anbieten kann in ausreichender Form und so weiter. Und man ja auch gerne mal noch so eine Destination wie so eine Privatinsel einbaut, wo man selber den ganzen Umsatz und den ganzen Revenue macht.
Also ich habe das mal in Kotor erlebt, wenn da ein großes Schiff kommt und die tendern und dann an der Tenderstation an Land, wenn die wieder zurück wollen, dann sieht das irgendwie aus wie am zentralen Busbahnhof von Havanna, weil elendlange Schlangen dann warten, bis sie auf dieses Tenderboot wiederkommen. Das limitiert es natürlich auch irgendwie, ne?
Ja, das ist gerade Kotor, ist das auch tatsächlich ein bisschen gruselig, weil in der Stadt selber wirklich sehr, sehr wenige Leute leben. Und die Schiffe mittlerweile, glaube ich, tagsüber 2 Umläufe machen. Es gibt immer 1, 2, die kommen morgens. Die gehen dann frühen Mittag wieder raus und dann kommen die nächsten mittags und teilen sich das so ein bisschen auf. Dazu kommen dann aber auch noch die Leute, die von Land mit dem Bus da für die Tagestour hinkommen. Also da bricht schon über so eine Stadt eine Menge rein. Und deswegen macht es bei vielen Destinationen ja auch Sinn, immer mal zu gucken, ob es Schiffe gibt, die da eben außerhalb dieses Zyklus liegen. Also ich sage mal, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel in der Ägäis irgendwie. Santorin ist ja auch sowas. Ich habe limitierte Ressourcen, da hochzukommen in die Stadt. Die Esel sollte man vielleicht aufgrund des Tierschutzes nicht nehmen. Der Lift ist halt sehr, sehr stark nachgefragt. Wenn man dann eine Reederei findet, die da halt eben dann nicht von, sage ich mal, 7 bis um 6 liegt, sondern vielleicht von 12 bis um 2 Uhr morgens, dann ist man natürlich ganz klar im Vorteil, weil man kann dann die Destination auch mal erleben, wie sie aussieht, wenn dann halt eben nicht alle Leute da sind. Und da muss man immer mal gucken, da gibt es halt so Nischenprodukte, das ist jetzt in der Ägäis, zum Beispiel Celestial Cruises, das ist eine kleinere griechische Reederei, die da sehr viel machen, die Destination noch mal ein bisschen anders erlebbar zu machen und halt eben kleinere Schiffe, die auch über Nacht bleiben.
Das ist wahrscheinlich oder ganz sicher für die Reiseberatung auch ein großer Vorteil, wenn man sich da ein bisschen auskennt und die Liegezeiten rauskriegt. Die finde ich wo?
Ja, die Reedereien haben die ja immer in ihrem Katalog mitgelistet. Da ist ja meistens immer ein Routenverlauf und da stehen auch die geplanten Liegezeiten. Das kann sich natürlich bei Schiff immer ändern, weil natürlich ein Schiff abhängig ist von dem, was so sich an Wetter und sonstigen Dingen immer ergibt. Aber grundsätzlich ist das schon eine sehr verlässliche Quelle. Also ich sag mal, da sind dann schon gravierende Gründe, wenn dann eine Reederei abweicht und mal einen Hafen streicht oder die Zeiten sich halt ändern irgendwie. Grundsätzlich kann man sich da schon drauf verlassen. Und gerade die halt eben generell über Nacht planen, das ist immer sehr verlässlich. Die ja auch meistens versuchen, dann eben so eine Destination anders erlebbar zu machen, indem sie wirklich auch zum Teil die Leute für das komplette Schiff runterschaffen, für ein Event an Land, das dann nochmal ein ganz anderes Erleben ist, als wenn ich da eben irgendwie dieses Ausflugsfenster von, was weiß ich, 4-5 Stunden habe und dann vielleicht nochmal 1-2 Stunden, in denen ich vielleicht nochmal selber irgendwie nochmal schnell wohin laufen kann.
Aber das geht dann wieder in Richtung Community-Kreuzfahrt, ne? Also wo sich tatsächlich die, ich will nicht sagen die klassischen Kreuzfahrer oder die traditionellen konservativen Kreuzfahrer es gewöhnen, weil es gibt doch viele Dinge, finde ich, die so Stück für Stück verschwinden. Also Dinge verschwinden ja immer. Es verschwindet zum Beispiel ein Captain's Dinner. Es gab mal 2 Klassen auf Kreuzfahrtschiffen wahrscheinlich auch.
Es gab mehr als 2 Klassen.
Oder 3 sogar gab es.
Es gab auch, ich würde sagen, es gab sogar bis zu 4, wenn wir mal in den Transatlantikverkehr zurückgucken. Ja? Aber 2 bis 3 waren auf jeden Fall Standard. Also irgendwie so in der Transatlantikschifffahrt, Touristenklasse, dann irgendwie, wie gesagt, diese 2. und dann die 1. Klasse. Also das ist immer so der klassische Standard gewesen. Hinterher ist es dann nur noch so die 2., 1. Klasse gewesen. Und das Lustige ist ja, es gab dann ja auch so eine Phase, da gibt es so ganz interessante Schiffe, die auch heute noch da sind. Es gibt nämlich diese SS Rotterdam, die liegt in Rotterdam als Hotelschiff. Die ist so in dieser Phase gebaut worden, wo Transatlantik fast verschwand und Kreuzfahrt begann. Und dieses Schiff ist so gebaut worden, dass man es für beides nutzen kann. Das hat in den Treppenhäusern verschiebbare Wände, dass man dann, wenn man nicht Kreuzfahrt fährt in einer Klasse, das Schiff in 2 Klassen unterteilen kann. Das ist völlig spannend, wenn man sich das an diesem Schiff nochmal anguckt und erklären lässt, dass Leute sich das so ausgedacht haben, dass man das wirklich so flexibel machen kann. Dieses Schiff ist da wirklich ein Paradebeispiel für, weil die sich wirklich durch eine geschickte Treppenhausstruktur und diese Wände sehr, sehr einfach gemacht haben, so ein Schiff multifunktional noch zu nutzen.
Okay, also es gibt immer noch die Möglichkeit, dass sich Jack und Rose irgendwann wieder treffen in irgendwelchen Klassen. Nochmal kurz zu den Häfen. Kennst du so perfekte Kreuzfahrthäfen, die besonders gute Modelle entwickelt haben, wo man sagt, auch als Kreuzfahrer sollte man sich das mal anschauen, wie diese Häfen funktionieren?
Es ist ja immer so eine Frage. Handling ist natürlich, wenn man sich die großen Häfen in den USA anguckt, von Miami über Port Everglades nach Port Canaveral, die sind natürlich beim Handling gut, weil dort die Reedereien alle eigene Terminals haben und da wirklich eben das Ziel ist, die Passagiere so schnell wie möglich durch dieses Nadelöhr zu führen. Was heute eigentlich nur noch die Sicherheitskontrolle ist, also wo das Gepäck gescannt wird. Alles andere ist weitgehend digitalisiert und bei einigen Reedereien schon weitgehend auf Face-Erkennung, dass nur noch die rausgezogen werden, die in der Face-Erkennung eben nicht richtig erkannt werden, sodass ich eigentlich nach der Sicherheitskontrolle 85% schon durchlaufen lassen kann. Das können die sicherlich sehr gut. Interessant sind natürlich auch jetzt, sage ich mal, so Häfen wie Hamburg, die eine sehr unterschiedliche Terminalstruktur haben, die einmal den großen Terminal haben, der weiter weg von der Stadt ist, wo die großen Pötte eben liegen, dann einen für etwas mittlere Größe, der dann in Altona ist und einen in der Hafen City, der vielleicht eher sich für Übernacht und kleinere und Luxusschiffe eignet und für ganz kleine immer noch die Option auch an den Landungsbrücken hat. Sowas ist natürlich auch ganz spannend.
Gibt es das tatsächlich? Gibt es Schiffe, die an Landungsbrücken festmachen?
Ja, wenig. Es wird wenig gemacht, aber es ist auf jeden Fall möglich und es gibt auf jeden Fall ein Konzept dafür. Weil man muss ja immer diese Sicherheitszonen dann stellen und so weiter. Man muss ja auch eben gucken, dass man da Möglichkeiten hat, dass man die Passagiere, die nicht gut laufen können, hoch und runter rüber transportiert über die Überseebrücke, was ja eben durchaus ein Weg ist für ältere Gäste, die vielleicht eine Einschränkung in der Bewegung haben. Aber das geht, und das ist natürlich vom Erlebnis her und von dem, wie man liegt in der Stadt und wie man dann eben auch die Stadt erlebt, wenn man dort über Nacht lebt, ist das schon natürlich ein besonderes Erlebnis. In der Hafen City wird das sicherlich auch spannend werden, weil da haben wir dann die Kombination von Kreuzer Terminal mit einem riesigen Einkaufszentrum. Das muss sich halt sehr wahrscheinlich erstmal so ein bisschen einpendeln und so. Ich glaube, für die Städte ist halt so ein bisschen diese Herausforderung, jetzt Geschäftsmodelle zu finden, in denen sich eben die kleinen Schiffe auch lohnen. Weil natürlich sind die Häfen völlig intrigued, je größer das Schiff und je größer der Pax-Umsatz, also der Passagierdurchlauf ist, desto attraktiver ist das natürlich für die eben, von dem, was sie eben auch einnehmen können. Aber da der Markt sich halt jetzt so auseinanderentwickelt, sind auch alle jetzt gefordert, sich da eben Modelle zu überlegen. Und das heißt eben auch dann, wie gesagt, Boutique-Liegeplätze für Boutique-Schiffe, die dann eben ganz andere Kosten und Kostenstruktur haben, dass man da eben dann auch seine Einnahmen erzielen kann, weil die Schiffe kommen. Wir sehen das ja, die werden gebaut und die werden auch irgendwann vor der Tür stehen und sagen, wir wollen kommen. Und dann braucht man da Lösungen für. Und das ist wieder eine Chance, dass man dann halt eben auch sagt, okay, man findet vielleicht näher an der Stadt wieder Locations, wo es passt. Und für die anderen Schiffe ist es halt gut, wenn sie nicht so nah an der Stadt sind, weil ich dadurch einfach die Ströme besser kontrollieren kann. Ich verhindere dann, dass halt eben 5000 Leute zur gleichen Zeit einfach geradeweg in eine Stadt reinlaufen, weil ich halt immer diesen Transfer in irgendeiner Form dazwischen geschaltet habe. Das ist für den Passagier etwas kompliziert, aber das ist halt eben der Preis dafür, wenn die Kreuzfahrt günstig ist, dann hat man halt nicht die Top-Lage in der Stadt, das ist wie beim Wohnungskauf oder anderen Dingen.
Man muss halt ein bisschen mehr Bus fahren. Ne? Ja. Ich staune ja immer über die Menschen, die mit dem Bus aus Rostock kommen und nach Berlin fahren und sich dann Berlin anschauen, und ich weiß, in 3 Stunden fahren sie wieder zurück und gehen wieder aufs Schiff und machen dann diese Fahrt weiter. Aber auch diese Busse sind voll.
Also ja, und es gibt auch die Busse, die fahren von Deutschland aus nach Norditalien und dann steigen die da aufs Schiff. Das ist ein Modell, das können wir uns vielleicht so nicht mehr vorstellen, aber es gibt noch sehr viele Reisende, die auch das machen. Und es gibt auch sehr viele Veranstalter, gerade aus diesem Bussegment, die dieses Geschäftsmodell sehr, sehr, sehr erfolgreich betreiben.
Zurück zu den Schiffen. Da gibt es ja natürlich auch einen Shift in der Altersstruktur, in der Passagierzusammensetzung. Wir haben diese Familienschiffe, wir haben die klassischen Kreuzfahrer, wir haben die Expeditionsschiffe, wie wir es hier haben. Gibt es eigentlich irgendein Limit, was Richtung Schiffbau, Kreuzfahrt und so weiter gibt, außer die Zahl der Kabinen vielleicht, wo sich das irgendwann mal limitiert, oder wächst das immer weiter? Weil derzeit wird es ja eigentlich nur mehr, ne?
Ja, im Moment wird es mehr. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Zahlen einfach auch dafür sprechen, dass noch Raum da ist. Also in den USA sind es 2% vom touristischen Markt. Die Kreuzfahrt ist ja immer, also das Ziel der Kreuzfahrt ist sozusagen, glaube ich, immer mal gewesen, zumindest auf die USA bezogen, war immer das mal so definiert, dass man gesagt hat, wir wollen eigentlich wie Las Vegas werden. Jeder Zweite war in seinem Leben mal in Las Vegas, das wollen wir auch. Davon sind wir noch ganz weit entfernt. Aber wir haben eigentlich schon Las Vegas abgebildet. Also die Unterhaltungsstruktur ist schon genauso da. Die großen Schiffe bieten eigentlich das Gleiche, was große Hotels bieten. Deswegen haben die da einfach dieses Riesenpotenzial, was sie immer noch sehen und was ja auch da ist, weil wir sehen ja, die Schiffe werden ja gefüllt. Die großen Schiffe ermöglichen eben auch, dass man das immer noch zu Preisen machen kann, wo man auch eine Menge Neukunden gewinnt. Der amerikanische Markt ist uns ja, dadurch, dass sie früher angefangen haben, durchaus auch so 15 bis 20 Jahre mal so voraus. Da sieht man halt eben dann auch so Unterschiede, wie das dann auch mit den Liegezeiten und so weiter. Es werden bei uns das ja eher so am Wochenende rummelig ist und dann geht es auf die 7 Tage oder auf die 14 Tage, vielleicht auch mal eine 10 Tage oder sowas. Aber in Amerika gibt es ja auch so Touren, die so unter der Woche stattfinden, wo man so ein Itinerary aufgebrochen hat. Man hat so eine 3 Nächte übers Wochenende und hat so eine 4 Nächte unter der Woche. Die 3 Nächte übers Wochenende ist dann halt eher so für jüngere Leute zum Party machen, und die 4 Nächte in der Woche macht man dann mit den Rentnern aus Florida voll. die sagen, ach Mensch, da für den Preis kann ich ja nicht kochen zu Hause. Und ich glaube, in dem Bereich haben wir ja in Europa noch eine Menge vor uns, weil dieses Segment ist ja noch gar nicht so richtig ausgewachsen. Wir haben es ja jetzt schon geschafft, dass eben auch Sachen wie Hamburg jetzt zu einer Winterdestination geworden sind. Das ist ja schon eine große Errungenschaft, da ist ja auch mehr das Schiff das Ziel. Aber ich glaube, im nächsten Schritt ist halt dieser Punkt, wo wir dann auch dazu kommen, dass wir diese Aufsplittung haben in kürzere Touren, was ja auch wieder die Hürde für neue Leute einfacher macht, das mal auszuprobieren. Eine Entscheidung für 3 Nächte ist ja einfacher als eine Entscheidung für 7 Nächte. Vor allem, weil man ja immer nicht weiß, naja, wenn das wackelt, merke ich das jetzt, wird mir schlecht und so weiter. Oder ist das langweilig oder ist das zu rummelig? Die klassischen Vorurteile, die man halt so hat. Und wenn der Preis halt niedrig ist und die Zeit kurz, dann ist es halt immer was, da geht man mal rauf, guckt sich das an, hat ein geringes Risiko und dann weiß man danach, ob das was für einen ist oder auch nicht. Und die meisten bleiben hängen.
Ich merke gerade, dass dieses Vorurteil, oh Gott, eine Kreuzfahrt für 249 Euro, sowas darf man auf keinen Fall machen, das ist gar nicht so ganz stimmig in deiner Wahrnehmung. Gell?
Nein, also die Reedereien haben ja dadurch, dass sie eben diese großen Schiffe haben, wie gesagt, die Ökonomie für sich sehr verbessert. Das heißt, die machen dabei auch kein Minus. Die Reedereien kalkulieren ja auch immer, dass an Bord eben mit Getränken und anderen Dingen natürlich die Gesamtsumme größer wird. Und zum Teil ist es einfach auch so, dass die Reedereien sagen, okay, wir gehen mit einem strategisch niedrigen Preis ran, weil wir wollen es den Kunden einfach machen, uns als Produkt kennenzulernen. Weil am Ende des Tages nützt es uns ja nichts, wenn wir als Reederei irgendwie diese Hürde so hochsetzt und der Kunde es gar nicht versucht. Das machen ja vor allem jetzt gerade MSC in den USA sehr, sehr stark, wo sie halt einfach die Hürde vom Preis her für die Amerikaner sehr niedrig setzen, damit halt eben die sonst auf Royal Caribbean oder auf Carnival oder auf NCL unterwegs sind, sagen, ach Mensch, bei dem Preis probiere ich auch das andere mal aus. Ich habe es ja eh vor der Haustür, ich muss dafür nicht weit fahren. Und dann gilt eben das Gleiche. Ich rechne mir aus, Mensch, kann ich für den Preis zu Hause eine Woche kochen oder nicht? Und in den meisten Fällen fällt das so aus, dass die sagen, oh Mensch, da sind ja in der Pandemie, auch bei den ganz niedrigen Preisen in der Karibik, in der Pandemie, sind ja Amerikaner, die da unten in Florida wohnen, sind ja wochenlang auf Schiffen gewesen. Die sind von einem zum nächsten gesprungen, weil die Woche irgendwie nur $199 in der Balkonkabine kostete. So, das ist ein Phänomen, das haben wir natürlich in dem Maße noch nicht. Da ist natürlich Florida als State, der ja sowieso für Senioren...
Das ist ja quasi der Quellmarkt.
Für Senioren sozusagen ja. Sowieso populär war. Und dazu gibt es ja noch ganz lustige Geschichten. Also bevor wir jetzt mal 9-11 und das hatten, früher konnte man irgendwie noch am Tag der Abfahrt an die Pier fahren mit dem Koffer und gucken, wer was frei hatte. Und dann wurden aber für $50 die letzten Kabinen weggegeben, weil die amerikanische Kreuzfahrt ja immer nach dem Prinzip lebt, das Schiff muss 100% vollfahren, weil unsere Mitarbeiter arbeiten hauptsächlich trinkgeldbasiert und so weiter und so fort. Und den Rest machen wir schon an Bord mit Casino, Getränken und sonstigen Sachen.
Ist es dann zu befürchten, dass die AIDAs dann nochmal 500 Kabinen mehr bekommen und noch größer werden? Oder die müssen ja nicht nur die AIDAs sein, das können ja auch andere Schiffe sein. Gibt ja auch noch die TUI Cruises oder die MSCs. Oder ist da das Limit, dass die Werften sagen, nee, höher bauen wir nicht?
Ich glaube, den Werften ist das relativ egal. Also wir haben Limitierung, was die Länge der Piers angeht. Ja, okay. Das ist vor allem eine Limitierung. Deswegen sehen wir auch, dass viele von den großen Schiffen tendenziell eher gar nicht so lang sind, aber dafür sehr breit und sehr hoch. In Europa tun sich gerade Ältere doch noch schwer mit ganz großen Schiffen. Das ist so das, was ich immer wieder feststelle. Da ist AIDA eben ein gutes Beispiel. Also man merkt eben, dass die neuen AIDA-Schiffe, die ich persönlich viel, viel besser finde als die älteren AIDA-Schiffe, weil sie einfach so viel mehr bieten und auch im Bereich des servierten Essens mehr bieten, dann eher dafür da sind, glaube ich, neue Kunden zu ziehen und andere Kunden zu ziehen. Und die klassischen Kunden, die davon kommen, doch eher lieber das überschaubare Umfeld haben und so sozusagen das Gewohnte. Also ich meine, der Deutsche ist ja sowieso, gibt ja Gründe, warum Deutsche früher immer nach Rimini gefahren sind, ins gleiche Hotel, wo sie den Oberkellner kannten. Der Oberkellner kannte sie und sie haben beim gleichen Standvermieter die Liege genommen. Dem Prinzip unterliegt das ja auch immer noch. Aber ich glaube, für die Neukundengewinnung sind diese großen Schiffe schon wichtig, weil sie einfach eine viel breitere Zielgruppe ansprechen, weil wir eben nicht mehr das Produkt haben, sondern viele Produkte auf einem Schiff haben.
Also ist der Schiffsdesigner wahrscheinlich eine der wichtigsten Figuren in der Reedereiindustrie? Oder ist es, was ich auch interessant finden würde als Fragestellung, ist es vielleicht der Routenplaner?
Das ist je nach Segment, sage ich mal, abhängig. Also ich glaube, mit einem guten Routenplaner brauche ich nicht viel Unterhaltung auf dem Schiff. Deswegen ist das ja eher so das Segment 4,5 Sterne, kleine Schiffe unter 1000 Passagiere, die gar nicht viel Entertainment haben. Hier ist ja auch, wird ja auch nicht auf Entertainment in erster Linie gesetzt. Da geht es um die Route, da geht es um den Service, da geht es ja darum, dass die Passagiere vielleicht, auch wenn sie nächstes Jahr wiederkommen, das gleiche Personal an Bord wiederfinden und so. Da ist der Routenplaner wirklich wichtig und auch eben das Onboard-Produkt, dass es eben wie ein Boutique-Hotel ist, in dem man halt jedes Jahr seinen Urlaub macht. Und im großen Bereich ist es halt wirklich so, dass da die Kreativität der Reederei zusammen mit den Designern halt eben immer neue Entertainment-Spielplätze zu schaffen. Da sind wir wieder bei Las Vegas, das ist ja das Gleiche. Diese Hotels bleiben ja auch nicht die gleichen, sondern viele Innovationen, die auf Schiffen auftauchen, irgendwie so kulinarischer und anderer Art, haben wir dann irgendwie 2 Jahre vorher in Las Vegas schon mal gesehen. Beim Essen gibt es unterschiedlichste Formen. Auch animierte Dinner, wo dann von oben eine Projektion gesetzt wird, die dann mit dem Essen korrespondiert, wo Zeichentrickfiguren auf dem Teller rumlaufen und so weiter und dann sozusagen Parallelteller eingesetzt werden und so. Und solche Dinner-Unterhaltung sorgt halt dafür, dass halt eben mehr Umsatz gemacht wird und aber auch immer mehr Unterhaltung geboten wird. Und das ist eben das, was jetzt gerade bei großen Schiffen das ist, was zieht. In der Zwischenzeit haben wir ja sogar auf einigen Schiffen wirklich klassische Broadway-Produktionen drauf. Also nicht Kurzformen und auch nicht Medleys von Andrew Lloyd Webber, sondern wirklich Produktionen wie Priscilla, Kinky Boots, das ist alles so Dinge, die hat Norwegian in den letzten Jahren halt irgendwie an ihren Schiffen tatsächlich gespielt.
Hat den Broadway verlassen und ist auf See gezogen. Apropos auf See, ich werde jetzt mal ganz kurz unterbrechen, weil ich habe jetzt noch einen Termin mit dem wichtigsten Mann an Bord und das ist der Captain. Mit dem werde ich mich mal kurz unterhalten. Wir machen also einen kurzen Break für einen Talk auf der Brücke.
So while I climbed up the bridge of the Scenic Eclipse to meet Captain Ned Tartan at the bridge. Hello, Captain.
Hello, Armin. How are you?
Very good, and thank you for having me some minutes to talk to me about this wonderful ship. You entered this ship when?
I came and joined this ship about 2 months ago.
But you already sailed the Antarctica as well?
No, that was my first time in Antarctica. Still learning my way.
Is it kind of boy's dream come true to be a captain of
a ship like this? It is absolutely a dream come true. This is an amazing ship, and the opportunities that are available to you on the itineraries that this ship is able to cruise are just phenomenal. And it was a boyhood dream to visit South Georgia and the Falklands, and so to do so in such depth was really amazing for me.
I guess you sailed other ships as well before. How is a career to become a captain of a cruise ship?
Well, I've worked mostly in cruise ships for the past 18 years, and I started off as a junior officer, a cadet, and worked my way up through the ranks, becoming captain about 6 or 7 years ago. And eventually moving into expedition cruising, which is an area of the industry that I've always very much wanted to be part of.
Yeah, and I think it's a very special niche somehow to do expedition cruises.
It is, yes. It's very different. You know, your itineraries are not based around going into ports and shore excursions and cities. They're based on wildlife and on experience and opportunity to see things that you don't normally see in everyday life, and to take you just that little bit further, especially in Antarctica, which is still very much an unknown continent, to take you to the different parts, making sure you see all the different parts of wildlife, landing on the Antarctic Peninsula, crossing the Antarctic Circle, seeing the ice boats, cruising through ice, doing zodiac cruising through ice, and landing on lots of different places.
Is this a special challenge to cruise this territories?
It is. The weather is so unpredictable and so changeable, so you have to be very dynamic in your planning of the itinerary, and very much flexible, because what you plan one day will be a very different plan to what actually happens the next day. And knowing the area, knowing the conditions, and being able to read the ice a little bit is very much necessary to be able to make the most of the opportunities.
When I see the ship, that's well prepared for such excursions, and it's a new ship equipped with special features for this?
Absolutely. She was custom designed to operate in the ice, and that's where she's very much at home. She has very large stabilizers, so getting across the Drake Passage to Antarctica, she's very stable. She's a very comfortable ship in heavy weather. I haven't seen her in the worst of weathers, but I've seen enough to see her in sort of 6 or 7 meter seas already, and she's very comfortable. Even though she's not the biggest ship, she's very comfortable. The equipment on the bridge, the forward-looking sonars, the OLEX systems allow you to go into the regions that aren't so well charted, and you know, the Antarctica doesn't have the best charts. Other places we go don't have the best charts. So being able to cruise into an area with some confidence and certainty allows you to get sort of further and closer and deeper into places that other ships wouldn't necessarily be able to go.
Look around here on the bridge. It's kind of very digital. Is it still sailing a ship, or is it just a computer game?
It's very much still sailing a ship. Because of where we go, actually being able to read the conditions and use your knowledge and experience is still very much part of the game. Computers can take you to places, they can follow a track, and they can assist in the navigation. But when you get to the end, you need to know where you're going and what you're doing, and it's just by eye to be able to navigate around the ice. The computers can't navigate you around the ice, and the computer, if you tell it to go across a rock, it will take you across a rock. So yes, you need you just still need very much the human eye and the human knowledge and the human skill.
And that's what you're here for?
We're here for.
And apart from your last question, because you are very busy, we will sail away very soon, and last question, apart from your Antarctica and Arctic, is there any special destination where you would love to go? Most favourite, or your the next boy dream come true?
I've spent a lot of time in my time as captain in the South Pacific. It's a region I'm very fond of. It's been great coming through Central America, another region that I've spent some time being able to visit some of the places that I always wondered what they were like and haven't been to. I have a boyhood dream to just cruise around each of the Pacific islands, like the Cook Islands and Kiribati, and go to each and every one of those. Not quite sure how I'm going to do it or when I'm going to do it, but that's my personal dream.
Have you ever been to Pitcairn?
Not yet. That's very much on the list. Our sister ship, Scenic Eclipse 2, will be going to Pitcairn Island at the end of her first Antarctic season. So I'm trying to work out.
So thank you very much. Ned Tutton, the captain of the Scenic Eclipse, thank you.
Thank you, Roman. Thank you.
Zurück von der Brücke, das war ein kurzer kleiner Besuch und ein interessanter Talk mit einem Captain, der noch nicht die Antarktis auf der Scenic Eclipse gefahren ist, und sein Eindruck von diesem Schiff, von dieser Reederei und einfach auch ein paar Worte aus dem Leben eines Hochseekapitäns, schon durchaus spannend. Vielleicht nochmal kurz zurück zur Scenic jetzt aus deinem Blickwinkel, Oliver. Dieses Schiff, das gibt es noch gar nicht so lange, auf dem wir hier unterwegs sind. Wir machen jetzt keinen großen Werbeblock dafür. Ich kann aber schon mal spoilern, dass ich im Juni nach der Taufe der Eclipse 2 tatsächlich eine Staffel mit mehreren Folgen zu diesen Schiffen und zu dieser Reederei machen möchte. Da will ich aber ein bisschen breiter gehen, auch mal mit dem Chefkoch sprechen und so weiter. Jetzt aber einfach mal dein Eindruck von so einer Expeditionsreise.
Ja, das Schiff ist ja wirklich für eine klassische Expedition gebaut, und so muss man es, glaube ich, auch betrachten. Das ist jetzt kein Schiff, mit dem man jetzt irgendwie durch die Karibik fährt und eine klassische Karibik-Kreuzfahrt macht. Mit den Spielzeugen, die an Bord sind, wie diesen zwei Airbus-Hubschraubern und dem Unterseeboot, die man dann gegen eine zusätzliche Gebühr halt eben auch nochmal buchen kann, und der ganzen Struktur, wie es gemacht ist, ist natürlich perfekt dafür gemacht, für einen klassischen Expeditionsverlauf. Vormittags eine Expedition, nachmittags eine Expedition und vielleicht in Warmwasserregionen eher vormittags einen Ausflug, nachmittags irgendwie einen Tag mit der Marina oder am Strand. Dafür ist das Schiff halt perfekt ausgerüstet, und so muss man es auch betrachten. Das ist hier kein Schiff, das jetzt versucht, ein Kreuzfahrtschiff zu sein. Das hat keine Showbühne vorne. Das Entertainment wird hier von wenigen Personen gemacht, die alle in ihrem Bereich der Musik, glaube ich, perfekt ausgebildet sind und eine Menge auf die Beine stellen. Und Aber das Infotainment spielt halt eben auch eine große Rolle, dass man hier halt eben vom Naturalisten über Geologen und so weiter alles an Bord hat, die einfach den Leuten auch die Region und die ganzen Dinge, die damit verbunden sind, näher bringen. Und wenn man dann halt eben nochmal Lust hat, dann bietet das Schiff eben auch ein sehr, sehr opulentes Spa für diese Größe. Also ist alles sehr, sehr groß konzipiert und sehr großzügig konzipiert, was sicherlich gerade auch in der Antarktis gut ist. Also wenn man mal so zwei Ausflüge im Kalten hatte, dann will man vielleicht auch mal in die Sauna. Und das ist hier dann eben auch keine Mini-Sauna, sondern das sind zwei große Saunen für Männer und für Frauen getrennt. Und dazu halt eben noch ein Steam Room und diverse Tauchbecken und ja, alles andere kann man dann natürlich gegen Aufpreis sicherlich auch nochmal an Massagen und Treatments rangehen. Ich glaube, das ist schon sehr gut. Und ansonsten muss man sagen, das Schiff hat sicherlich ein paar Kinderkrankheiten, aber wenn man halt überlegt, dass hier kein Know-how von 30 Jahren Kreuzfahrt hintersteht, dann ist das schon beeindruckend, wie gut man das konzipiert hat. Und da man ja eben auch so ein bisschen mit der Werft ja ein bisschen enger verbandelt ist, ist es sicherlich auch nicht so schwierig, die paar Kinderkrankheiten hinterher so ein bisschen zu korrigieren irgendwie und zu schauen, dass man halt eben den Pool, den man hinten außen hat, dass der halt eben nicht so überschwappt, wie er jetzt überschwappt, dass das alles ein bisschen dichter ist und so weiter. Und das soll ja zum Teil auf dem Nachfolgeschiff auch schon ein bisschen geändert worden sein. Und hier soll es in der nächsten Werft nachgerüstet werden. Insofern ist das für den Anspruch und den Purpose, wie man es gebaut hat, ist es sehr, sehr beeindruckend. Und vor allem eben auch aufgrund der Restaurantanzahl, die man hat. Also man hat ja halt neben den zwei Restaurants, die eher auf asiatisch beziehungsweise auf italienisch setzen, dann halt eben nochmal drei à la carte Events, die man dann auf Reservierung, aber eben inklusive im Preis schon nachfragen kann. Französisch, Japanisch und im sehr kleinen Kreis dann nochmal eine kulinarische Reise durch Regionen wie Arabien, Asien und Indien. Das ist schon sehr beeindruckend, denn der Raum ist halt eben limitiert und dann eben den Gästen doch diese Vielfalt anzubieten und dann auch zum Teil diese Produkte anzubieten, gerade im Sushi-Bereich, wo alles wirklich also aus Japan auch gesourced wird, das ist schon beeindruckend.
Ich finde ja, da entsteht so ein bisschen in meiner Wahrnehmung, und ich bin ja weit weg von der Kreuzfahrterfahrung, die du hast, mit meinen paar Seetagen, die ich in meinem Logbuch habe, es entsteht hier so eine Art Studienreise auf See, wo man tatsächlich auch einen Bildungsanspruch haben kann und also viel Information bekommt ringsherum, gerade im Expeditionsbereich natürlich, finde ich also sehr, sehr spannend als Produkt auf jeden Fall. Und erschließt vielleicht auch eine neue Zielgruppe. Ne? Und was ich auch gut, muss ich noch nachschieben, was ja zu diesem Umbauten, was du sagtest, es ist ja kein Riesenkonzern, sondern da ist es eben einfach so, wenn der Eigner sagt, ich will es jetzt anders haben oder die Frau des Eigners oder so, dann wird das eben doch anders gemacht. Da gibt es nicht 20 Abteilungen, die da erstmal ein halbes Jahr Projektteams bilden, sondern wird das umgebaut, und auch das finde ich durchaus interessant und spannend.
Ja, das ist ja so ein bisschen so ein Kontramodell zu den dreien der vier großen Konzerne, die halt eben ja börsennotiert sind. Im vierten MSC ist das auch so. Der ist auch familiengeführt, da sind die Entscheidungswege auch sehr kurz. Und hier eben auch. Und das ist ja auch spannend. Deswegen diese Produkte, die man jetzt hier in den Markt setzt, neben dieser Expeditionsjacht, zu der jetzt eine zweite kommt, hat man ja auch noch zwei kleinere, nochmal etwas kleinere Schiffe gebaut, die dann auch eben eher im Kreuzfahrtstil so Boutique-Reisen machen, die ähnlich spannend sind, weil ich glaube, dass gerade in dem Zuge, wie mehr große Schiffe in den großen Häfen liegen, kleine Schiffe, die sich andere Häfen suchen und eben diese Nischen suchen, wo sie alleine sind und den Gästen Land anders erschließen können, dass sie da noch lange nicht am Ende sind und dass das durchaus auch Potenzial gibt für größere Flotten von kleineren Schiffen.
Siehst du, und da hast du einen sehr guten Satz gesagt, wir sind noch lange nicht am Ende, das glaube ich auch. Das ist aber das Ende dieser Episode, die vielleicht nicht die letzte war mit dir zum Thema alle sieben Meere, Vielleicht treffen wir uns ja wieder auf einem Schiff oder in einem Hafen oder einfach in einer Stadt und vertiefen nochmal die eine oder andere Erkenntnis oder bringen auch nochmal neue Informationen. Oliver, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit hattest, mit mir zu plaudern. Wir werden vielleicht noch schauen, dass wir noch ein Selfie mit dem Captain machen, was wir dann als Episodenbild nehmen. Ich danke dir ganz herzlich.
Ja, vielen Dank. Und dann sehen wir uns gerne wieder.
Und natürlich noch eine gute Reise für dich und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch. Auf bald. Auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.